Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören heute Morgen, wir haben diese Themen für Sie. Jahrelange Demütigung, nun Genugtuung. Die offizielle Schweiz entschuldigt sich bei den Opfern der administrativen Versorgung. Dann, der Pleitegeier kreist schon wieder. In Deutschland bekommt die Bank Hyper Real Estate erneut Milliarden vom Staat. Und erste Eishockey-Runde, erstes Ausrufezeichen. Der EV Zug schlägt Schweizer Meister Bern 4:1. Heute Morgen, auch am Samstag. Ich bin Simon Loy. Guten Morgen. Nun zu Regula Siegfried. Sie hat die wichtigsten Meldungen der letzten Stunden.
Der Bundesrat hat sich offiziell dafür entschuldigt, dass Jugendliche jahrelang aus nichtigem Grund in Heime und Strafanstalten gesperrt wurden. Das sogenannte administrative Versorgen von Jugendlichen gab es in der Schweiz bis Anfang der 80er Jahre. Justizministerin Wittmer-Schlumpf überbrachte die Entschuldigung an einer Gedenkveranstaltung im bernischen Hindelbank. In Biel sucht die Polizei weiterhin nach dem Mann, der sich mit Waffengewalt gegen die Zwangsversteigerung seines Hauses wehrt. Zweimal schon ist der 67-Jährige der Polizei entwischt. Beim ersten Mal in der Nacht auf Donnerstag hatte er mit einem Schuss einen Polizisten schwer verletzt. Zu einem Schusswechsel kam es in der Nacht auf Freitag. Dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei warnt die Bevölkerung davor, mit dem Flüchtigen in Kontakt zu treten. Die Menschen sollten aber auch nicht in Panik geraten, da sich die Wut des Mannes wahrscheinlich gegen die Staatsgewalt richte. Die deutsche Hypothekenbank Hypo Real Estate erhält zusätzliches Geld vom Staat. Die angeschlagene Bank bekomme nochmals 40 Milliarden Euro, teilte der Deutsche Bankenrettungsfonds mit. Insgesamt belaufen sich die Staatsgarantien damit auf 142 Milliarden Euro. Die deutsche Regierung hatte die Hypo Real Estate Ende 2008 vor dem Kollaps gerettet. Vor gut einem Jahr wurde die Bank verstaatlicht. Der diesjährige Prix Courage geht an zwei ehemalige Angestellte des Zürcher Sozialamtes. Die beiden hatten Unregelmäßigkeiten in der Zürcher Sozialhilfe aufgedeckt und damit eine heftige Debatte über Sozialhilfemissbräuche ausgelöst. Weiter wurde ein junger Basler ausgezeichnet. Er hatte ein Paar vor einer Schlägerbande gerettet. Der Prix Courage der Zeitschrift Beobachter ehrt jedes Jahr Menschen, die besonders mutig und selbstlos handeln. In der ersten Runde der Eishockey-Meisterschaft gewinnt Lugano gegen die ZSC Lions 4:3. Kloten schlägt Genf 1:0. Freiburg verliert gegen Biel 5:7. Zug schlägt Bern 4:1. Davos gewinnt gegen Langnau 3:0. Und Ambri Piotta verliert gegen Rapperswil-Jona 5:6 nach Verlängerung. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.463 Punkten plus 0,5%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,198 gehandelt, der Euro zu einem Franken 29,33 beziehungsweise zu einem Dollar 26,83. Das Wetter, am Vormittag hat es noch einzelne Nebelfelder, sonst wird es überall sonnig bei 22 Grad im Norden und 24 Grad im Süden.
Es gibt also einen wunderbaren Spätsommertag und das ist heute Morgen auf Schweizer Radio DS. Bis in die 80er Jahre hinein war es in der Schweiz gang und gäbe, lasterhafte Jugendliche, wie es damals hieß, einfach in Strafanstalten zu stecken, ohne dass die jungen Menschen je straffällig geworden wären. Ein gerichtliches Verfahren gab es nicht, die Behörden versorgten sie einfach administrativ. Seit Jahren kämpfen die Opfer um Wiedergutmachung und warten auf eine Entschuldigung von ganz oben. Gestern kam sie, die Entschuldigung, aus dem Munde von Bundesrätin Wittmer-Schlumpf. Toni Kolle.
Es sind Tausende, die in der Vergangenheit Willkür von Vormundschafts- und Fürsorgebehörden erdulden mussten, weggesperrt in Strafanstalten und ähnliche geschlossene Institutionen, ohne entsprechende Straftaten auf dem Kerbholz zu haben. Wer immer in der Nachkriegszeit unangenehm auffiel, riskierte administrative Einweisung. Es war eine andere Zeit. Hans-Jürg Käser, Polizeidirektor des Kantons Bern.
Für mich ist es auch ein Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit. Man hat nicht gewusst, wie man mit diesen jungen Menschen umgehen soll und da hat man sie halt weggesperrt.
Mittlerweile in die Jahre gekommen, haben sich stellvertretend gut zwei Dutzend von ihnen im Schlosssaal der Anstalt Hindelbank zu einem Gedenkanlass eingefunden. Und es geschah, was sie gefordert hatten. Hans-Jürg Käser als Vertreter aller Kantone und Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf schritten zur moralischen Wiedergutmachung.
Im Bewusstsein, dass Vergangenes nicht unbeschrieben gemacht werden kann, möchte ich Sie im Namen des Bundes in aller Form um Entschuldigung dafür bitten, dass Sie ohne Gerichtsurteil administrativ versorgt wurden.
Die offizielle Entschuldigung seitens der Justizministerin und der Kantonsbehörden war ein großer Moment für die Betroffenen, die oft noch heute an ihren Jugenderfahrungen leiden. Ein Höhepunkt, aber noch kein Schlussstrich, sagt eine ihrer Sprecherinnen, Gina Rubeli.
Es löst bei mir sehr viel Erleichterung aus. Absolut super. Und es ist vor allem neu. Auch für andere Betroffene der schweizerischen Sozialpolitik steht jetzt ein Weg offen. Das erfüllt mich mit Hoffnung und mit sehr viel Freude.
Andere Betroffene, das sind die Opfer von früheren Zwangssterilisierungen, das sind Verdingkinder und Leute, die in unmenschlich geführten Heimen aufwachsen mussten. Auch von ihnen dürfte noch zu hören sein.
9:06 an diesem Samstagmorgen. 100 Milliarden Euro bekam die Immobilienbank Hyper Real Estate mit Sitz in München vor knapp 2 Jahren, damit sie nicht pleite ging. Gleichzeitig wurde die Bank verstaatlicht. Nun muss die Hyper Real Estate wieder gestützt werden, dieses Mal mit 40 Milliarden Euro. Franco Battel.
Die Hypo Real Estate leidet erneut unter massiven Liquiditätsproblemen. Ohne die staatliche Finanzspritze wäre sie bis Ende Monat zahlungsunfähig. Dass die Bank erneut Geld braucht, liegt auch daran, dass sie Anleihen kriselnder Euro-Staaten hält und nun Mittel zur Begleichung der Risikoaufschläge benötigt. Der Deutsche Bankenrettungsfonds hat die 40 Milliarden Euro gestern Abend bewilligt. Die Zustimmung der zuständigen Ministerien muss noch erfolgen. Insgesamt hätte der Staat dann über 140 Milliarden Euro in die Bank investiert. Vor 2 Jahren stand die Hypo Real Estate kurz vor dem Bankrott. Die deutsche Regierung beschloss damals, sie zu retten, denn sie ist eines der größten Immobilienfinanzierungsinstitute Europas und hat vor allem in Deutschland zahlreiche Immobilien von Gewerbetreibenden finanziert. Hätte man die Bank nicht gerettet, wären die Folgeschäden enorm gewesen.
Heute vor 9 Jahren, am 11. September, erschütterten die Terroranschläge in den USA die ganze Welt. Die Anschläge gegen das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Ein Thema in den USA heute, das gespannte Verhältnis zwischen Muslimen und Nichtmuslimen. Es scheint, als ob diese Spannungen größer seien als je zuvor. Ich fragte heute Morgen Max Ackermann in den USA, ob dieser Eindruck stimme.
Es gibt Hinweise darauf, dass das stimmen könnte. Eine repräsentative Umfrage der Washington Post zum Beispiel. Danach hat fast die Hälfte der US-Bevölkerung eine negative Meinung über den Islam. Das ist deutlich mehr als noch vor 8 Jahren, kurz nach 9/11. Und auch die zunehmend hysterischer geführte Diskussion um ein islamisches Zentrum in der Nähe von Ground Zero zeigt, dass die Spannungen steigen. Andererseits sind sogenannte Hate Crimes gegen Muslime und muslimische Institutionen zurückgegangen, also Anschläge auf Moscheen oder körperliche Angriffe auf einzelne Personen. Alles in allem sind, glaube ich, die USA auch gegenüber Muslimen doch immer noch ein recht tolerantes Land.
Trotzdem, unmittelbar nach den Anschlägen von 2001 waren die Muslime in den USA noch in einer besseren Position als heute. Nun sprechen sie von ungefähr 50%, die eine negative Meinung haben. Was ist da seither geschehen?
Ich denke, der wichtigste Faktor ist die Wirtschaftskrise. Viele Leute haben Angst um ihre Existenz, sie haben Angst vor der Zukunft und Angst lässt sich eben leicht umbiegen in Aggression. Und Minderheiten bieten sich als Sündenböcke an, die Muslime ganz besonders. Es ist eine kleine Gruppe, eine fremde, noch nicht sehr gut integrierte Minderheit und sie ist politisch schlecht organisiert. Und dann gehören sie natürlich auch noch der gleichen Religionsgruppe an, wie die islamistischen Terroristen. Und nicht alle Leute machen da einen Unterschied.
Max Ackermann, gibt es denn Unterschiede im Umgang mit den Muslimen in der Ära Bush und jetzt in der Ära Obama?
So pauschal kann man das schlecht beantworten, aber es ist schon auffallend, dass gleich nach 9/11 ist Präsident Bush hingestanden und hat verkündet, man sei nicht im Krieg mit dem Islam, sondern im Krieg gegen den Terrorismus. Jetzt fehlt diese klare Position. Republikanische Exponenten schüren im Gegenteil noch die antimuslimische Stimmung und die Fremdenfeindlichkeit. Sie hoffen daraus, politisch Kapital schlagen zu können. Und Präsident Obama auf der anderen Seite ist in einer schlechten Position. Er verteidigt zwar die Religionsfreiheit, auch das Bauprojekt von New York verteidigt er, aber ein Fünftel der Amerikaner glaubt inzwischen, der Präsident sei selber ein Moslem. Und solche Leute werden in ihrem Hass höchstens noch bestärkt, wenn der Präsident die Rechte der muslimischen Minderheit verteidigt.
Diese Spannungen könnten heute an konkreten Anlässen zum Ausdruck kommen, beispielsweise bei Demonstrationen am Ground Zero in New York oder auch durch die Verbrennung des Koran, wie das ein radikaler Pastor angekündigt hat. Max Ackermann, was ist denn da heute zu erwarten?
Ja, was dieser Pastor Jones nun genau vorhat, das weiß wahrscheinlich nur er selber. Er ist ganz offensichtlich ein unberechenbarer Mann mit psychotischen Zügen. Es ist also schon möglich, dass es zur Bücherverbrennung kommt. Das hat es übrigens auch schon gegeben. Mindestens einen Fall kenne ich von einer ähnlich durchgeknallten Gruppe in Kansas. Damals hat das aber kaum jemanden interessiert. Aber jetzt war das Thema so breit in allen Medien, dass unschöne Reaktionen wohl unvermeidlich sind. Weniger hier als in islamischen Ländern, denke ich. Und schon sicher ist, dass es Demonstrationen geben wird gegen und für das geplante islamische Zentrum in der Nähe von Ground Zero. Auch das ist eine neue Entwicklung. Bis jetzt war der 11. September immer ein Trauertag, der würdevoll begangen wurde. Dieses Jahr nun kommt es zum ersten Mal zu politischen Demonstrationen. Das ist schon bemerkenswert und viele Amerikanerinnen und Amerikaner bedauern das sehr und sie schämen sich auch.
Sagt DRS-USA-Korrespondent Max Ackermann auf DRS 1, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. Zwölf Minuten nach neun, nun Sport mit Reto Held. Die erste Runde der Schweizer Eishockey-Meisterschaft bot bereits schon wieder einiges. Spektakuläre Aufholjagden, teils viele Tore und Niederlagen für die Top-Teams der letzten Saison.
Playoff-Finalist Servette Genf unterlag Kloten nur knapp 0-1. Die Niederlage von Meister Bern war da schon bedeutend klarer. 1-4 verlor der SCB gegen Zug und hatte kaum Chancen, das Spiel zu gewinnen. Trainer Larry Uras war dementsprechend enttäuscht von der Leistung seines Teams und fordert nun:
Natürlich, wir erwarten eine Antwort von der Mannschaft heute Abend. Das machen wir, weil ich habe viel Vertrauen in diese Mannschaft. Wir wissen, dass wir haben nicht gut gespielt.
Anders als Zug. Beim ersten Ernstkampf im neuen Stadion überzeugte das neu formierte Team Corsin Casut.
Ja, ich glaube, wir haben diese Saison wirklich gute Linie und haben auch auf jeder Schulter ein bisschen Druck.
Und diesem Druck hielt man gleich im ersten Spiel stand. Zwei spektakuläre Umstürze gab es in Ambri und Fribourg, beide, wo die beiden Heimteams mit 3 Toren Unterschied führten und bereits wie die sicheren Sieger aussahen. Ambri unterlag letztlich Rapperswil-Jona jedoch noch 5-6 in der Verlängerung. Fribourg verlor gegen Biel gar noch 5-7. Im zweiten Schlagerspiel der Startrunde schlug Lugano die ZSC Lions mit 4-3. Davos gewann gegen die SCL Tigers locker 3-0. In der Tabelle ist Zug damit der erste Leader. Im Tennis hat Roger Federer heute Abend die Chance, einmal mehr in den Final der US Open einzuziehen. Gegner im Halbfinal ist Novak Djokovic, Bernacer.
Die Voraussetzungen sind gut, dass sich Roger Federer heute bei den US Open als erster seit Ivan Lendl zum 7. Mal in Folge für den Final qualifiziert. Erstmals hat er auf dem Weg bis in den Halbfinal keinen Satz verloren und brauchte lediglich 8 Stunden, 4 weniger als Novak Djokovic. Allerdings hat sich Djokovic zusehends gesteigert und hat im Achtel- und im Viertelfinal gegen Fisch und Monfils eine perfekte Leistung gezeigt.
Jetzt auf einmal hat er natürlich seinen Rhythmus gefunden und ist jetzt voll im Turnier drin. Ja, also ich muss sagen, er spielt stark jetzt. Ich habe gegen ihn gespielt in Toronto und auch dort hat er gut gespielt. Er ist sicher sein Lieblingsbelag in New York und hat schon unglaublich gut gespielt in der Vergangenheit. Und es wird sicher nicht einfach werden gegen ihn.
Gut gespielt in der Vergangenheit, aber 3-mal hintereinander gegen Roger Federer verloren. Das erste Mal vor 3 Jahren im Final und 2-mal im Halbfinal. Auch diese Zahlen deuten darauf hin, dass Federer heute eine gute Chance hat.
Vor der Partie Federer-Djokovic ist Rafael Nadal gegen Michael Juschen in seinem Halbfinal der klare Favorit. Allerdings war das auch Caroline Wozniacki, die wohl bald die neue Nummer 1 im Frauentennis wird. Allerdings verlor die Dänin den Halbfinal gegen Vera Zvonareva und muss damit auch weiter auf den Titel der Nummer 1 warten. Im Final ist Zvonareva erneut Außenseiterin. Kim Kleisters schlug Venus Williams in 3 knappen Sätzen und überzeugte dabei erneut.
Vielen Dank, Reto Held. So viel heute Morgen am Samstag. Die frühen Informationen von Schweizer Radio DRS gibt es jederzeit auch im Internet unter drs.ch. Produktion heute Morgen Andreas Lüthi, am Mikrofon Simon Loy. Genießen Sie das Wochenende.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.